NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
17. April 1959. Die Gründung der Internationalen Vereinigung gegen den Lärm.
Der Begriff Lärm ist mit dem akustischen Begriff Geräusche verknüpft. Alle Geräusche, die uns beeinträchtigen können, nennen wir Lärm. Lärm macht krank oder kann krank machen.
Das Problem liegt, denke ich, nicht in der Anzahl der Betroffenen, sondern im Alter, wann die Leute betroffen sind. Da ist es in der Tat zu beobachten, dass die Bevölkerung immer früher Lärmschäden aufweist.
Das Umweltbundesamt selbst sagt ja auch immer, Lärm ist die große unterschätzte Umweltgefahr.
Sei doch mal still.
Eines Tages wird der Mensch den Lärm ebenso unerbittlich bekämpfen müssen wie die Cholera und die Pest. Robert Koch, Entdecker der Tuberkulosebakterien.
Wir umgeben uns mit Dämmstoffen und erlassen Schallschutzbestimmungen, aber wir empfinden unsere Umwelt als lauter denn je. Michael Jecker-Küppers, Vorsitzender des Arbeitsrings Lärm der Deutschen Gesellschaft für Akustik.
Wir haben ja immer eine Umfrage des Umweltbundesamtes und des Umweltministeriums alle 2 Jahre. Die letzte stammt von 2012 und danach ist der Straßenverkehrslärm die Quelle, die uns am meisten stört. Die zweite Quelle ist schon der Nachbarschaftslärm und dann kommt der Schienenverkehrslärm. Der Gewerbelärm und an letzter Stelle von den Quellen, nach denen gefragt worden ist, kommt der Fluglärm.
René Weinandi vom Umweltbundesamt.
Wir messen zwar Lärm über den Schalldruckpegel, also in Dezibel ausgedrückt, aber der Schalldruck als solcher erklärt nur etwa zu einem Drittel, ob Sie etwas als Lärm empfinden oder nicht. Weil zu dem Lärmempfinden kommt Ihre subjektive Einschätzung dazu.
Rainer Guski, Professor für Umweltpsychologie an der Bochumer Ruhr-Universität.
Ich mache ein Geräusch, das bedeutet für mich Information. Ich weiß genau, der Bohrer packt jetzt und ich bin so und so tief, hat den und den Widerstand. Das ist für mich eine ganz kühle Information. Für die Nachbarn auf der anderen Seite der Wand, für den ist das überhaupt keine Information. Das heißt nur, der Guski bohrt wieder. Das heißt, für den ist es Lärm.
Seid doch mal still. Lärm ist keine physikalische Größe. Lärm ist Schall, der mich stört, belastet, nervt, ängstigt, ablenkt, aufregt, alarmiert.
Wir haben im Wesentlichen 2 Wirkungspfade. Das eine ist die bewusste Wahrnehmung und Bewertung von Geräuschen, aber wir haben auch eine unbewusste Wirkung, die uns zum Beispiel betrifft, wenn wir schlafen. Da kommt ein Flugzeug, überfliegt uns, wir haben als das Störgeräusch. Wir werden aber nicht wach, aber die Schlaftiefe verändert sich. Und das ist eigentlich der gefährlichere Lärm.
Das Ohr schläft nie.
Das ist ja die wichtige Funktion der Ohren. Wir brauchen menschliche Kommunikation von Geräuschen und wir brauchen auch das Ohr, um uns vor Gefahren zu schützen, um uns zu alarmieren. Da kommt ja der Begriff Lärm her.
Ohren machen niemals Pause. Selbst im Schlaf registrieren sie jedes Geräusch. Sie unterscheiden dabei Lautstärken, die um das 1000-Milliardenfache variieren und erkennen mehr als 1000 verschiedene Tonhöhen. Aber sie sind schutzlos. Jede Überdosis Schall kann ihnen deshalb großen Schaden zufügen. Wolfgang Babisch vom Umweltbundesamt in Berlin.
Wenn Stressoren und Lärm ist eben eine lange und wiederkehrend Einwirkung, dann kann sich der Organismus darauf nicht mehr richtig einstellen und reagiert mit zum Beispiel erhöhtem Blutdruck, mit erhöhten Blutfettwerten oder der verringerten Fließeigenschaften des Blutes. Also wer jetzt kurzzeitig lärmexponiert ist, wird deshalb keinen Herzinfarkt bekommen. Aber die wiederkehrende Belastung, steter Tropfen hüllt den Stein, kann das Risiko für Herzinfarkt und damit auch zu sterben erhöhen. Insofern kann Lärm auch töten.
Hans-Georg Fitzum, Hals-, Nasen- und Ohrenfacharzt und Mitbegründer des Vereins Verlorene Stille.
Der Ort der eigentlichen Hörentstehung im menschlichen Ohr ist das sogenannte Corti-Organ, also der Bereich in der Hörschnecke, wo Haarzellen sind. Ein Teil dieser Haarzellen wird bewegt durch die Welle, die zunächst als Schallwelle ja in Luft transportiert wird, dann in der Hörschnecke in Flüssigkeit weitergeleitet wird. Und bei der Verbiegung dieser Haarzellen entsteht ein elektrisches Potenzial, was wir als Hörimpuls wahrnehmen.
Ein Klingelton, der durchdringt. Ein Flugzeug, das startet. Ein Hund, der bellt. Ein Wasserhahn, der tropft. Ein Zahnbohrer, der kreischt.
Der andere Teil der Haarzellen ist aktiv tätig und verbiegt sich auf eigene Initiative hin durch bestimmte motorische Potenziale, was zu einer besseren Trennung der Frequenzen führt. Bei einer Lärmschädigung ist das Vermögen dieser Haarzellen, sich wieder aufzurichten, also den Schalter für den elektrischen Puls wieder auszuschalten, beeinträchtigt.
Wellen, die mit 330 Metern pro Sekunde einfallen. Haarzellen, die wie Halme umknicken. Tonbomben, die Innenohrglatzen hinterlassen.
Und wenn es mal still ist, dann sendet das Gehirn Phantomgeräusche. Nach Schätzungen leiden etwa 400.000 Deutsche unter einem Tinnitus. Etwa 80% dieser Patienten sind mehr oder weniger hörgeschädigt.
Tinnitus hängt natürlich mit Lärm und Stress zusammen, ja.
Rauschen, surren, brummen, klingeln, zirpen, knacken, fiepen.
Lärm ist kein neues Problem. Am 17. April 1959, heute vor 55 Jahren, treffen sich Experten aus 4 Ländern in Dortmund und gründen die AICB. Der Arbeits- und Sozialmediziner Gerd Jansen aus Düsseldorf.
AICB bedeutet Association Internationale contre le Bruit, internationale Vereinigung gegen den Lärm. Sie ist 1959 gegründet worden durch 4 nationale Vereinigungen. Das ist erstens der Deutsche Arbeitsring für Lärmbekämpfung, dann der Österreichische Arbeitsring für Lärmbekämpfung und die Schweizer Vereinigung gegen den Lärm und die Französische Vereinigung gegen den Lärm.
Ziel ist es, das gesammelte Wissen über die Wirkung von Lärm und über Schutzmöglichkeiten an die Öffentlichkeit zu bringen und die Politiker für dieses Thema zu sensibilisieren. Als die AICB vor einigen Jahren aufgelöst wird, entschließt sich die Deutsche Gesellschaft für Akustik, den Arbeitsring Lärm zu gründen, um die Aufklärung fortzusetzen. Michael Jecker-Küppers, der Vorsitzende des Arbeitsrings Lärm.
Wenn es zu einer Güterabwägung kommt, gibt es immer diesen Konflikt zwischen Mobilität, Wirtschaft und Lärmschutz. Und der Lärmschutz fällt dabei oft herunter, weil man eben fälschlicherweise meint, der Lärm ist nur etwas, was uns ein bisschen in unserem Wohlbefinden beeinträchtigt, das was uns stört und belästigt, aber ansonsten nicht so problematisch ist.
Ein umfassendes Gesetz zum Schutz vor Lärm gibt es in Deutschland nicht. Viele Lärmprobleme werden durch mehrere Vorschriften und Verordnungen geregelt.
Die Landeplatz-Lärmschutzverordnung, das Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm, die allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm, die Richtlinie zur Berechnung der Schallemissionen von Schienenwegen, die Sportanlagen-Lärmschutzverordnung, das Emissionsschutzrecht, die EU-Umgebungslärmrichtlinie.
Das Leiden am Lärm ist so alt wie die Menschheit. Schon im antiken Rom muss ein unvorstellbares Getöse geherrscht haben.
Krane ziehen, hier einen Steinblock, dort einen riesigen Balken in die Höhe, hier läuft ein tollwütiger Hund, dort stürzt ein schmutziges Schwein heran. So, jetzt geh hin und sinne in deinem Inneren auf wohlklingende Verse. Horaz, römischer Satiriker und Dichter.
Mit der Industrialisierung wachsen auch die Großstädte und mit ihnen der Lärm. Er verursacht einen neuen Typus von Kranken, den Nervenschwächling. Im Brockhaus von 1894 wird er so beschrieben.
Ein leicht ermüdbares, ständig reiz- und erregbares, chronisch überanstrengtes Wesen.
Zu den Symptomen der überreizten Nerven gehören
Verdauungsstörungen, Impotenz, Ohnmachtsanfälle und eine krankhafte Empfindlichkeit gegenüber Lärm.
Durch die medizinische Beschreibung wird die Lärmempfindlichkeit anerkannt. Der Arzt und Philosoph Theodor Lessing gründet 1908 einen Anti-Lärm-Verein und verfasst eine Kampfschrift gegen die Geräusche unseres Lebens.
Was das Ohr betrifft, so müsste der Darwinismus dem vollkommen tauben Menschen den Lorbeer reichen, wenn nicht der anschwellende Verkehr der Eisenbahnen und Kraftmotoren die rascheste Orientierung durchs Ohr vor jeder anderen Sinnesreaktion wünschenswert machte. Wie sich also das unselige Menschenohr entwickeln mag, das wissen nur die Götter.
In den 1920er Jahren wird die Lautstärke physikalisch messbar. Das Verhältnis zwischen dem leisesten Ton und dem lautesten Ton beträgt 1:3 Millionen. Um den Schallpegel in absoluten Zahlen darzustellen, müsste man mit hohen Zehnerpotenzen rechnen. Das ist unpraktisch. Deshalb wird die Lautstärke in einer Hilfsmaßeinheit angegeben, in Dezibel.
0 dB, Hörgrenze. 20 dB, leises Blätterrascheln. 40 dB, Vogelgezwitscher. 80 dB, Hauptverkehrsstraße am Straßenrand. 120 dB, Martinshorn, 10 Meter entfernt. 130 dB, Schmerzgrenze. 140 dB, Startgeräusch eines Flugzeugs, 40 Meter entfernt.
Nimmt die Lautstärke um 10 Dezibel zu, verzehnfacht sich die Schallenergie, was wiederum vom Ohr als Verdopplung der Lautstärke wahrgenommen wird. Eine Zunahme um 20 Dezibel bedeutet eine hundertfache, eine Zunahme um 30 Dezibel eine tausendfache Schallenergie. Aber wer laute Musik hört, kann locker einen Schalldruck von 80, 90 Dezibel erreichen und das nicht als Lärm empfinden, im Gegensatz zum Wohnungsnachbarn. Um den Lärm im öffentlichen Raum in den Griff zu bekommen, gibt es eine Methode, die erst einmal ein wenig absurd klingt. Schall gegen Schall.
Wir Akustiker nennen das Maskieren.
Ein preisgekröntes Beispiel für eine Maskierung des Lärms ist der Nauener Platz im Berliner Stadtteil Wedding. Er liegt an der Kreuzung zweier Hauptverkehrsstraßen. Brigitte Schulte-Fortkamp, Professorin für Psychoakustik an der TU Berlin, hat den Ort umgestaltet.
Es gab da keine Geschwindigkeitsreduzierung, die wir durchsetzen konnten. Und deshalb haben wir mit den Nutzern des Platzes zusammen ein Konzept entwickelt für sogenannte Hörinseln, dass man in bestimmten Bereichen des Platzes etwas anderes hört als im Straßenverkehr.
Überraschenderweise haben die Anwohner, auch die Jugendlichen, ganz einfache Geräusche ausgewählt.
Es sind nur Vogelstimmen und es ist nur Wasserrauschen. Man drückt auf den Knopf und dann hört man die Vögel singen, die ganz laut sind, viel lauter als der Straßenverkehr, aber sie sind einfach schön.
Als am 17. April 1959, heute vor 55 Jahren, die Internationale Vereinigung gegen Lärm gegründet wurde, träumte man in Science-Fiction-Filmen von einer lärmfreien Zukunft.
Wir hätten den Lärm nicht, wenn wir ihn nicht heimlich wollten. Carl Gustav Jung, Schweizer Psychiater und Begründer der analytischen Psychologie.
Wie wird sich unsere Zukunft anhören?
Also man kann sagen, es werden Maßnahmen ergriffen, die dazu führen, dass es leiser wird.
Michael Jecker-Küppers, Vorsitzender des Arbeitsrings Lärm.
Das geht nicht schnell genug. Also wenn Sie sich Berlin anschauen, wenn die so weitermachen, dann werden die eine Vermeidung von gesundheitlichen Risiken erst im Jahre 2044 haben.
Seid doch mal still.
Unsere Sehnsucht nach Stille ist groß. Aber was, wenn sie endlich da ist?
Dann wird das System, was darauf orientiert ist, Signale von außen aufzunehmen und zu verarbeiten, immer mehr darauf gerichtet sein, auch Signale aus dem Körperinneren aufzunehmen. Sie können mit der Ruhe nicht umgehen, weil Sie es einfach nicht gelernt haben. Die Eigenart, sich weiter Umgebungsgeräusche zu schaffen, rührt daher, dass es uns häufig nicht gelingt, abrupt von einem Extrem, also von einer relativ intensiven Reizbestrahlung, in eine absolute Reizarmut, also in die Stille, hinüber zu wechseln.
Hallo? Hallo? Wo seid ihr alle? Hallo?
Ruhe. Das höchste Glück auf Erden kommt sehr oft nur durch Einsamkeit in das Herz.
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an die Gründung der Internationalen Vereinigung gegen den Lärm am 17. April 1959. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.